ein People-Pleaser zu sein, hat einmal für sich selber die Folge, dass man keine authentischen Beziehungen führen kann, dass man sich die Chance nimmt, für das geliebt zu werden, was man wirklich ist. Und langfristig gesehen besonders ist das super anstrengend und schafft total viel Frust. Weil ich habe ja auch irgendwann gemerkt, okay, egal was ich mache, es gibt halt immer irgendjemanden, der einen trotzdem blöd findet.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Erwachsen werden, lass machen.
Der Coming-of-Age-Podcast der IKK-Klassik mit Uruba
und Marco.
Hunderttausende Dinge, die wir auf dem Plan haben.
So Marco, ich habe da mal eine Frage.
Ja.
Also, du weißt ja, ich ziehe bald um und zwar nächste Woche.
Mhm.
Und meine Freunde haben abgesagt. Die wollten mir eigentlich helfen.
Ja.
Du guckst schon so skeptisch.
Ja. Willst
du mir vielleicht helfen?
Mhm. Also, ehrlich gesagt, nein.
Ah.
Nee.
Okay.
Habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf.
Finde ich ehrlich gesagt ganz gut, dass du das sagst. Klingt zwar voll hart.
Moment, ich würde dir auch noch was für deinen Umzug dazugeben.
Oh wow, okay.
Also wenn du dir so Helferinnen besorgen willst, würde ich dir auch was dazugeben.
Okay. Ich frage dich trotzdem mal, hast du kein schlechtes Gewissen, mir direkt so abzulehnen?
Doch, das ist schon da. Doch, auf jeden Fall. Da ist schon etwas in mir, was sich da durchsetzen muss, dass es nicht Ja sagt. Und ja. Das ist definitiv so. Aber ich will auch einfach nicht einfach nur Ja sagen. Also ich habe das lange Zeit gemacht und will jetzt einfach lernen, auch da Grenzen zu setzen. Ja. Und ich mag dich. Siehst du merkst, da kommt schon so eine Rechtfertigung rein.
Ja.
Ich mag dich, aber ich habe, im Moment ist keine gute Zeit. Ich habe keine Kapazitäten
dafür. Alles gut, Marco, brauchst dich gar nicht rechtfertigen. Wir sind schon richtig beim Thema, weil ich wollte dich testen. Ich ziehe nämlich gar nicht um.
Aha, okay. Ja gut.
Ich ziehe gar nicht um.
Dann helfe ich dir gerne.
Ja. Ich wollte dich testen und zwar, ob du ein People-Pleaser bist.
Ja.
Weil ein People-Pleaser hätte ja jetzt sofort Ja gesagt, ohne irgendwie nachzudenken. Und
genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Test bestanden.
Super, warte, gibt es hier ein Abzeichen? Ich bin kein People-Pleaser. Kein People-Pleaser. Oh. Bevor wir jetzt voll ins Thema durchstarten, ich habe zu dem Thema auch nochmal ChatGPT gefragt, was ist ein People-Pleaser eigentlich? Denn ich kann mir vorstellen, dass viele da draußen vielleicht gar nicht so ganz genau wissen, was es damit eigentlich auf sich hat. Und Folgendes hat mir die Maschine geantwortet. Ich versuche es mal ganz normal vorzulesen, nicht wie ChatGPT. Ein People-Pleaser ist jemand, der es allen recht machen will, oft auf Kosten der eigenen Bedürfnisse. Diese Menschen sagen schwer Nein, haben Angst vor Konflikten und streben ständig nach Anerkennung und Harmonie. Dabei vergessen sie häufig, was sie selbst eigentlich wollen oder brauchen. Klingt das nach jemandem, den du kennst oder nach dir selbst? Fand ich ehrlich gesagt ganz schön frech. Die KI scheint mich schon so ein bisschen zu kennen.
Diese Gegenfrage.
Hab wohl schon so ein bisschen viel da eingegeben. Aber ist auch egal. Gibt es denn für People-Pleasing eine Diagnose? Ist das eine Diagnose? Diagnose People-Pleaser in?
Nein, das ist keine Diagnose. Das ist ja mehr so ein, sag ich mal, schon so ein Trendwort, so aus der Pop-Psychologie, sag ich mal, was wir ja häufig benutzen. Aber es ist keine klinische Diagnose. Es stellt eher ein Verhaltensmuster dar. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, war alles richtig, ne? Bedürfnisse hinten anstellen, sich anpassen, bloß nicht anecken. Und das ist ja sehr so, sag ich mal, angstgetrieben, gar nicht so von positiven Emotionen, ne, so ich möchte jetzt unbedingt jemand anderen was Gutes tun, sondern man versucht ja schon, sage ich mal, so negative Konsequenzen zu vermeiden, dass man abgelehnt wird, kritisiert wird. Und das ist dann eher ein Verhaltensmuster als eine klinische Diagnose. Und dazu muss ich auch sagen, keiner von uns ist ja zu 100%, sage ich mal, People-Pleaser und keiner von uns ist zu 0% People-Pleaser. Das ist, kann man sich fast schon wie so ein Spektrum, sage ich mal, vorstellen und jeder bewegt sich halt da irgendwo rum.
Ja.
Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger.
Ja, das fühle ich auf jeden Fall. Ja. Also gar kein People-Pleaser bin ich auf gar keinen Fall.
Genau.
Ich habe auch meine Alltagsmomente, ne, in denen ich so ein bisschen zum People-Pleaser werde und auch meine Momente, in denen ich das immer wieder lernen darf auch.
Ja.
Also mir fällt ein zum Beispiel sowas wie Wochenendarbeit, ne, wenn ich gefragt werde, hey, kannst du nicht am Wochenende hier und da irgendwie noch was machen? Sage ich mittlerweile sehr rigoros nein.
Voll gut.
Weil ich einfach dann sonst keine Energie mehr habe, unter der Woche den Job ansonsten noch gut zu machen. Das habe ich für mich schon so gelernt. Und es gab für mich so einen ganz speziellen Moment, das nenne ich den Pizza-Moment. Da war ich mal mit einem Verein unterwegs und wir waren essen und saßen alle in einer großen Runde um einen Tisch herum und es wurde Pizza für alle bestellt und es wurde aber nicht genug Pizza bestellt. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn da alle hungrig sind, da sind auch nicht immer alle dann so sofort super rücksichtsvoll. Ich war es schon und dachte erstmal, als die Pizza dann so hingestellt wurde, mein erster Gedanke war, okay, das reicht auf gar keinen Fall für alle. Mhm. Und der zweite Gedanke war, lass erstmal die anderen machen.
Ja.
So, erstmal sind die anderen wichtiger. Ne? Erstmal gucken, dass die anderen versorgt sind. So.
Ja.
Und ich hatte auch richtig Hunger eigentlich.
Ui, okay. Ja, ja, kenne ich. Ne? Vor allem, wenn so das letzte Stück übrig bleibt. Und dann, wer nimmt sich das so?
Ja, genau.
Ja. Ja. Das, was du beschreibst, ist ja schon so ein bisschen so eine Entkopplung von den eigenen Bedürfnissen. So, das passiert so automatisch, ohne dass wir jetzt, sage ich mal, in uns reinhören und fragen, hey, was will ich denn? Will ich dieses Pizzastück? Ja, nein, habe ich Hunger? So automatisch, nee, es geht um die anderen.
Ja.
Ich lasse es jetzt da liegen.
Richtig.
Und das ist ganz häufig so bei Menschen, die das, sage ich mal, dieses People-Pleasing sehr stark zeigen, dass die auch fast schon wie so eine verzerrte Selbstwahrnehmung haben. Also, dass sie gar nicht mehr richtig wissen, wer sie sind, was sie ausmacht, was ihre Bedürfnisse sind. Und dieser Fokus ist sehr so nach außen gerichtet. Und wenn ich jetzt überlege, du hattest mich ja jetzt vorhin noch gefragt, ne, gibt es so eine fachliche, so eine klinische Diagnose dafür? Und das hat Ähnlichkeiten zu dependenten Persönlichkeitsstörungen, aber Ähnlichkeiten halt nur. Ne?
Okay.
Genau, wenn ich das sozusagen, sage ich mal, fachlich einordnen würde.
Mhm. Ja. Dependente Persönlichkeitsstörung heißt für Leute wie mich übersetzt.
Ja, ja.
Dependent kommt von abhängig.
Dependent kommt von abhängig, genau. Das sind Menschen, die sich sehr stark abhängig von anderen machen, treffen häufig auch so Alltagsentscheidungen nicht mehr alleine, fragen ständig nach Rückversicherung,
okay.
Haben ganz große Angst, wenn sie allein gelassen werden, haben Angst, sich selbst zu versorgen, haben große Angst, wenn es um Trennung geht, also wenn es sozusagen nur um Partnerschaft geht.
Mhm.
Das sind solche.
Ah, spannend, wenn du das so alles erzählst und ich gehe das mal im Kopf so durch, ne? Und das, ich kann nicht überall sagen, nö, bin ich nicht, sondern es gibt immer so ein bisschen so, ja, doch,
kenne ich auch wieder, ne?
So, ja, total, ja, krass.
Ja.
Ja, aber ich habe in dem Moment, in diesem Pizza-Moment auf jeden Fall mein Bedürfnis gar nicht wahrgenommen.
Mhm.
Spannend fand ich aber, was ich wahrgenommen habe, allerdings erst danach, so ein bisschen zeitversetzt, war so ein Frust und auch so ein bisschen so eine Wut auf die Rücksichtslosigkeit. Also ich dachte mir so, warum sind die alle so rücksichtslos? Ne? Warum achtet denn keiner auf mich eigentlich? Und wie können die nur? Also richtig so empört.
Das ist total typisch. Klingt total paradox irgendwie. Aber das ist total typisch, dass dann solche Menschen irgendwie total gefrustet sind irgendwann, weil sie das Gefühl haben so, keiner kümmert sich eigentlich um mich. Also keiner berücksichtigt meine Bedürfnisse so. Ich kümmere mich ständig nur um andere. Und das ist auch dann häufig der Moment, wo Leute dann auch in Therapie kommen mit dem Problem.
Ja.
Weil die dann häufig dann vor mir sitzen und sagen, boah, ich habe niemanden, der sich um mich kümmert. Ich habe, keiner nimmt Rücksicht auf mich. Ne? Du hast gerade Rücksichtslosigkeit genannt. Und das ist dann häufig der Moment, vor allem die Therapie, da hilft es sozusagen, wenn man dann lernt, hey, das ist aber vielleicht mein eigenes Thema. Ich trage die Verantwortung für meine Bedürfnisse und muss sie eigentlich einbringen. Und keiner muss mich, sage ich mal, zu 100% so berücksichtigen. Natürlich ist es schön, wenn man gegenseitig auf sich achtet. Aber eigentlich ist es schon, das liegt schon in der eigenen Verantwortung.
Ja, gibt mir gerade ehrlich gesagt einen kleinen Flashback auf meine eigene Therapie vor. Ich glaube, das war mal Thema vor 5, 6 Jahren oder so. Das ist echt schon ein bisschen her. Und meine Therapeutin hat damals gesagt, ich habe sie gefragt, so sag mal, sie, nimmst du das nicht wahr, dass sie da alle so rücksichtslos sind da draußen und so? Und sie so, doch, ich nehme das schon wahr. Und sie hat mir dann so ein Spektrum aufgemacht und gesagt, hier sind die sehr Rücksichtslosen und hier sind die sehr viel zu rücksichtsvollen und sie meint so, und da bist du so ein bisschen, da bewegst du dich und ich bin so hier in der Mitte und da ist es gar nicht mehr so schlimm, hat sie so gesagt und das ist bei mir so hängen geblieben irgendwie, weil mir hat das Bild einfach total geholfen zu sehen, okay, wenn ich mich mal ein bisschen mehr, nicht rücksichtsloser, aber für mich so einsetzen würde, dann wäre das auch gar nicht mehr so schlimm, darüber zu gucken, ne? So. Ja. Spannendes Thema. Ja, sehr spannendes Thema und wir haben auch eine spannende Gästin dazu heute hier. Ihr Name ist Becky, beziehungsweise Rebecca Becker. Und auf Social Media nennt sie sich Self-Confidence by Becky und ihre Themen dort sind Grenzen setzen, Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Und sie ist so ein bisschen, ihr Thema ist, die Community zu ermutigen, persönliche Grenzen zu schützen und sich dabei auch nicht schuldig zu fühlen, wenn man eben diese Grenzen auch verteidigt. Und weil sie darin so eine Expertin ist, haben wir sie natürlich auch gefragt, wie hast du eigentlich gemerkt, dass People-Pleasing ein Problem für dich ist und wie äußert es sich bei dir? Und das hören wir uns jetzt mal an. Ja.
Also, dass People-Pleasing ein Problem für mich ist, habe ich tatsächlich schon gemerkt, bevor ich überhaupt wusste, dass es sowas wie People-Pleasing gibt oder da einen Namen für hatte. Und ich muss da um die 11 bis 15 gewesen sein. Also das war so der Zeitraum, in dem ich das ausgelebt habe und mir das ziemlich bewusst geworden ist einfach. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich ziemlich harmoniebedürftig bin und wirklich vermeide, auch notwendige Konflikte zu leben, auszuleben. Dass ich von allen gemocht werden möchte und dafür auch meine eigenen Bedürfnisse oder Grenzen beiseite schiebe oder meine Meinung teilweise sogar ändere oder nicht so hervorbringe, wie ich für meine Meinung hätte in dem Moment einstehen können. Und da ist mir das so wirklich bewusst geworden. Und so ein richtiger Schlüsselmoment, rückblickend für mich betrachtet, war dann, als ich meine damalige beste Freundin habe sitzen lassen, weil die coolen Kids kamen und mir gesagt haben, dass sie komisch ist und ich doch nicht mehr mit ihr rumhängen kann, wenn ich gerne zu denen gehören wollen würde. So hatte sich das dann auch damals bei mir geäußert und ich habe da auch wirklich schon gemerkt, okay, egal was ich mache, ich versuche es zwar jedem irgendwie recht zu machen, ich versuche meine Eltern glücklich zu machen, meine Freunde, will bloß Konflikten aus dem Weg gehen, keine Ablehnung erfahren, dazugehören und trotzdem gab es immer irgendjemand, der gesagt hat, Rebecca ist komisch, die will ich nicht dabei haben. Und ja, egal was ich gemacht hatte, irgendwer ist halt immer trotzdem da, dem man es nicht recht machen kann.
Ui. Ja, krass.
Sehr jung.
Ja, war auch mein erster Gedanke. Ich so, wow, ganz schön früh. Was hat sie gesagt mit?
11 bis 15 oder irgendwie sowas. Oder noch irgendwie der Vorfall mit der Freundin war irgendwie 13, ne?
Also da, ganz ehrlich, da bin ich, in dem Alter bin ich noch mit der Trommel und dem Weihnachtsbaum gerannt. Also, und hab meine Eltern angeschrien.
Mega früh.
Ja, krass.
Ja, also ich dachte mir auch gerade so, wenn ich das so früh erkannt hätte, bei mir auch, ne? Dann wären mir einige Dinge erspart geblieben. So.
Mhm. Ja. Wie ist denn das bei dir? Hattest du das Gefühl, mal so extrem harmoniebedürftig zu sein? Also so allen recht machen zu wollen?
Es ist definitiv ein Thema von mir. Ich würde sagen, jetzt nicht in allen Bereichen so. Aber auf jeden Fall. Also ich bin da gerade im Prozess oder bin schon länger im Prozess, da sage ich mal, besser zu werden. Aber definitiv habe ich meine Themen damit, dass ich nicht irgendwie abgelehnt werden möchte, dass ich keine Ausgrenzung erleben möchte und dann schon mal irgendwie, sage ich mal, im Urlaub arbeite oder doch noch auf diese eine E-Mail antworte oder doch mir etwas gefallen lasse auch, ne, und nichts sage. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die haben da mehr Struggles als ich. Ja. Mhm.
Du merkst schon, ich musste so ein kleines bisschen schmunzeln. Ich glaube, ich habe auch gerade so richtig durchgeatmet, weil ich gemerkt habe, oh, die Uruba ist Therapeutin und ich selber im Prozess. Ja. Die ist nicht durch mit allen Themen. So.
Nein.
Beruhigt mich total zu hören, dass jemand wie du dann eben auch, auch noch in solchen Prozessen drinsteckt.
Ja, ich denke, das wird auch ein lebenslanger Prozess sein.
Wahrscheinlich, ja. Und wo ich es vorhin so ausgesprochen habe, fiel mir auch auf, harmoniebedürftig ist eigentlich, ne, es klingt so schön. Ich bin harmoniebedürftig, ist doch eigentlich auch nichts Schlechtes, oder?
Nee, es ist per se nichts Schlechtes, es ist ja auch Schönes. Wir sind ja auch alle, sag ich mal, Menschen sind ja soziale Wesen. Es ist ja schön, dass wir uns gegenseitig um uns kümmern. Bei People-Pleasing ist es aber ein bisschen mehr als nur, sag ich mal, ne, dass wir gut miteinander umgehen. Das ist ja, sag ich mal, chronisch so, dass man seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt und chronisch so, dass man nicht auf sich achtet, sondern nur der Fokus auf andere Menschen ist. Und das macht halt langfristig sehr viel Stress bei einem und es kann langfristig auch wirklich zu psychischen Erkrankungen führen, ne? Sowas wie Depression, weil man so unzufrieden ist, nicht mehr weiter weiß, Angststörungen oder auch ganz häufig, was jetzt nach meiner Erfahrung in die Praxis kommt, ist dann auch so psychosomatische Beschwerden, also so Schmerzen im Körper oder Beschwerden im Körper, die jetzt keinen körperlichen oder biologischen Grund haben, sondern eher psychische Gründe.
Okay.
Und das kann dann schon auftreten, das ist schon heftig.
Ja, war mit Sicherheit auch ein paar Themen gerade dabei, die du gesagt hast, weswegen ich auch damals in der Therapie war. Ne? Yeah. Also das hat sich bei mir schon auch ausgewirkt. War eins von mehreren Themen, ehrlich gesagt, so, aber
ganz häufig so.
Ja, spannend. Mhm. Wie ist denn das? Warum machen wir das eigentlich? Also wann entwickelt sich das People-Pleasing? Also
natürlich ist das total individuell unterschiedlich und ich habe jetzt so, sage ich mal, drei große, sage ich mal, Gründe so im Kopf. Einmal, sage ich mal, Kompensationsstrategie kann es sein, es kann durch Modelllernen kommen und dann würde ich vielleicht noch auf das gesellschaftliche Thema, sage ich mal, so ein bisschen eingehen. Aber als erstes, man muss verstehen, das ist so angstgetrieben. Also es kommt nicht durch positive Emotionen. Das macht ja einen Riesenunterschied, wenn wir aus Ängsten heraus handeln, um, sage ich mal, negative Konsequenzen aus dem Weg zu gehen. So, ich möchte keinen Streit, ich möchte nicht anecken, ich möchte nicht, dass der andere mich nicht mehr mag.
Ja.
Ich möchte Ablehnung oder Scham vermeiden. Oh, total
nachvollziehbar, ne?
Und, also. Ja, total. Und das kann auch total früh schon entstehen, ne? Auch so aus dem Elternhaus schon, wenn man da schon gelernt hat, es ist ganz gut, wenn ich mit meinen Eltern nicht anecke. Ne? Meine Bedürfnisse sind vielleicht auch in diesem Haushalt nicht so wichtig. Mhm. Für viele Kinder, sage ich mal, ist auch fast schon überlebenswichtig, nicht anzuecken, nicht die Eltern zu provozieren, um nicht, sage ich mal, ja, negative Konsequenzen auf sich zu ziehen, irgendwelche Streitigkeiten, Gewalt und so weiter. Und andererseits kann es auch sein, dass es überhaupt nichts mit den Elternhaus zu tun hat. Das kann auch sein, dass man irgendwie Mobbing erlebt hat in der Schule, viel Ausgrenzung ausgesetzt war, viel Scham.
Ja, okay.
Das versucht man, sage ich mal, zu vermeiden. Das könnte eine Kompensationsstrategie sein. Ne?
Ja.
Und dadurch können sich auch so Glaubenssätze entwickeln, sowas wie, ich werde nur geliebt, wenn ich es allen recht mache.
Ah, krass, ja.
Ne? Und das,
wie sich das dann so, also wie man das dann verarbeitet, ne? Also so die logische Konsequenz muss ja sein, ne? Als Kind irgendwie.
Genau.
Wenn ich das und das nicht mache, werde ich nicht geliebt.
Ah, krass. Ja, und das kann sich dann natürlich in allen Bereichen zeigen, dann nicht nur im Elternhaus oder so. Und jetzt habe ich über sehr viele, sage ich mal, negative Dinge geredet, aber es kann auch so etwas wie Modelllernen sein. Man kann auch so super schrecklich nette Eltern haben oder nette Lehrer oder sowas, wo man sich das abgeguckt hat.
Ah.
Ne, wo Eltern irgendwie sich ständig um die Nachbarn gekümmert haben oder ne, irgendwie so ständig darauf geachtet haben, dass es den anderen gut geht.
Ah, krass.
Dann hat man als Kind gelernt, hey, so lebt man sein Leben, indem man den Fokus auf andere Menschen macht. Also es muss nicht immer so das Toxische typische, sage ich mal, Elternhaus sein, was das macht.
Ich wollte gerade sagen, was heißt nicht toxisch? Also nicht typisch
toxisch,
ne?
Ja, nicht typisch toxisch, genau.
Weil das andere ist ja dann irgendwie auch, wenn du es gerade so erzählst, denkst du so, oh, eigentlich auch nicht so cool, wenn man das so vorgelebt bekommt und dann einfach so nachmacht.
Ja.
Ah, spannend.
Ja, und dann finde ich es wichtig, auch mal so ein bisschen, sage ich mal, das zu einem gesellschaftlichen Thema zu machen. Weil ich finde, also ich habe jetzt keine Studienergebnisse dazu, aber ich finde schon, das ist eher mehr ein weibliches Thema.
Ja.
Nicht nur, aber ich finde schon, dass Frauen mehr dafür belohnt werden, wenn sie sich anpassen, wenn sie sich um andere kümmern, wenn sie die Bedürfnisse von anderen Menschen, sage ich mal, so als Priorität so sehen. Ja, ich würde sagen, das ist mehr ein Frauenthema, als es ein Männerthema ist. Das heißt aber nicht, dass Männer nicht ein Problem damit haben.
Ja,
ne?
Ja, spannend, da auch nochmal deine Perspektive drauf zu hören als Frau, weil ich kenne es ja nur als Mann sozusagen. Ich werde da jetzt auch nochmal ein bisschen meinen Fokus shiften in Zukunft.
Ja.
Und ja, ich kann als Mann auch nur sagen, also es ist jetzt keine Verteidigung,
nein,
ne, aber
alles gut.
Ich kenne es halt auch so irgendwie, dieses Nein sagen ist einfach so schwierig.
Ist es auch.
So häufig.
Ist es auch.
Und muss wirklich auch gelernt werden.
Ja.
Und zum Thema Nein sagen haben wir Becky ja auch noch eine Frage gestellt. Und zwar nämlich die Frage, woher weiß ich denn eigentlich, wann ein Nein zu jemand oder etwas okay ist? Hören wir mal, was sie dazu gesagt hat.
Um zu verstehen, in welchen Situationen ein Nein völlig angebracht ist, finde ich persönlich, muss man oder darf man erstmal verstehen, dass es im Grunde genommen, wenn wir von erwachsenen Menschen reden und zwischenmenschlichen Interaktionen, es keine Situation gibt, in denen ein Nein unangebracht wäre. Weil sobald der Körper aufzeigt, das will ich nicht, das fühlt sich gerade nicht richtig an, das verstößt gegen meine Normen und Werte, dann ist ein Nein die logische Konsequenz. Und das kann nicht falsch sein, das kann nicht unangebracht sein. Und es ist wirklich auch ein kompletter Satz und ein Nein bedarf auch keiner Begründung. Klar, wenn man will, wenn man vielleicht auch eine gute Beziehung hat, kann man das mal begründen, aber es bedarf keiner Begründung und ist immer, immer angebracht. Wenn es das nicht wäre, würde man ja sonst auch wieder in diese Verhaltensmuster reinfallen, wo man wieder anfängt, People-Pleasing zu betreiben und wo man dann wieder seine eigenen Normen und Werte, seine Bedürfnisse zurückstellt, keine Grenze setzt, nur um es irgendwem anders recht zu machen. Und das kann es einfach nicht sein. Also die Frage, ist ein Nein überhaupt angebracht oder nicht, die sollte man sich von Anfang an gar nicht stellen, sondern wirklich die Grenze einfach setzen und dahinter stehen und die Konsequenz ziehen.
Ja, da steckte wohl schon eine kleine...
Ein Nein ist immer okay.
Ja, steckte schon eine kleine Selbstoffenbarung in meiner Frage mit drin, dass ich überhaupt die Frage stelle,
ja,
wann ist ein Nein angebracht?
Ja, das
und
stimmt.
Ich schreibe mir das nochmal hinter die Ohren jetzt gedanklich. Es ist immer angebracht. Ein Nein ist immer okay.
Ja, und ich glaube, es geht ja auch mehr darum, dass man dieses unangenehme Gefühl, was man nach dem Nein hat, dass man das lernt auszuhalten.
Mhm.
Weil ich glaube, wir haben beide schon mal die Erfahrung gemacht, wo wir uns mal getraut haben, Nein zu sagen. Und danach fühlt man sich schon, oh mein Gott, was ist da jetzt gerade passiert? Ne? So, werde ich das aushalten können? Wird die andere Person es aushalten können? Was kommt jetzt so auf mich zu? Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber aus der Neurowissenschaft wissen wir, dass ein Lebenszyklus eines Gefühls nur 90 Sekunden lang ist. Das heißt,
oh wow,
ja, ne, also voll kurz. Das heißt,
jedes Gefühl?
Ja, so ein Gefühl bleibt eigentlich nur 90 Sekunden,
okay,
wenn wir uns nicht reinsteigern. Also wenn wir jetzt da nicht, sage ich mal, uns weitere Gedanken machen, weiter grübeln, sagen, oh nein, und so dieses Katastrophieren, wenn wir nicht da reinkommen, dann bleibt das eigentlich nur wenige Minuten. Das heißt, wir können lernen und sagen, ich lasse das Gefühl jetzt mal da, ich habe jetzt gerade Angst, ich habe jetzt gerade Angst, was auf mich zukommt und es wird in 1-2 Minuten weniger werden. Also so ein bisschen, sage ich auch mal, den Körper beruhigen und auch so ein bisschen die Erfahrung machen, ich habe jetzt Nein gesagt und die Welt wird davon nicht untergehen.
Mhm.
Ja.
Ah ja, krass. Erinnert mich gerade ein bisschen an meine Gestalttherapie-Ausbildung, weil da gibt es nämlich diesen sehr schönen Satz, was da ist, darf sein, also das Gefühl. Und wenn es da sein darf, verändert es sich auch.
Ja.
Also was ja bedeutet, ne, ich lasse das Gefühl da sein und dann kann es auch wieder gehen, wenn ich halt nicht dagegen ankämpfe oder mich reinsteige, was du gesagt hast.
Ja.
Sehr spannend.
Ja.
Spannender Ansatz. Und auch spannend fand ich das Stichwort Körperresonanz.
Mhm.
Weil sie ja auch sagte, wenn der Körper das aufzeigt, sozusagen, ne, dass da eigentlich ein Nein ist. Ist das so? Also
Genau, das ist auch noch häufig eine Frage von meinen Patienten, weil die sich dann häufig nachdem die Situation sozusagen passiert sind, wo sie hätten Nein sagen können, aber nicht gesagt haben, dass sie sich dann ärgern und sagen, boah, ich wollte da eigentlich Nein sagen, aber in dem Moment habe ich das nicht kapiert, so, ne?
Mhm.
Also, dass man sich im Nachhinein ärgert, dass man hätte irgendwas sagen können, sich irgendwie, sag ich mal, Grenzen setzen können. Und mit denen übe ich das auch, dass die lernen, auf ihren Körper zu hören.
Mhm.
Weil unser Körper sagt uns das eigentlich schon ziemlich schnell, sofort in dem Moment eigentlich, wenn uns etwas nicht gefällt.
Ja.
Sowas wie, das ist dann häufig so ein dumpfes Gefühl. Ich krieg häufig hier so, sag ich mal, im Brustbereich, so ein Kloß. Und wir haben ziemlich erfolgreich meistens gelernt, so ein bisschen, sag ich mal, unseren Körper zu ignorieren und vernachlässigen das und hören nicht auf unseren Körper.
Ja.
Das heißt, wenn wir lernen, besser auf unseren Körper zu achten, wissen wir auch, wann unsere Grenzen überschritten werden.
Mhm.
Dann können wir auch besser einschreiten da.
Ja, ich denke gerade nochmal über die Situation vorhin nach, als du mich gefragt hast, ob ich dir beim Umzug helfen will. Und bei mir gingen erstmal so die Augen zu und musste erstmal so überlegen. Und das ist ja auch kein klares Ja. Das ist ja auch erstmal eine körperliche Reaktion.
Ja, das stimmt.
Insofern finde ich das sehr spannend. Und ich würde sagen, wir testen das jetzt auch mal so ein bisschen an dir. Ich habe 3 Fragen für dich vorbereitet.
Aha.
Und du sagst mir einfach mal, ob du was spürst bei dir im Körper, wenn ich dir diese Fragen stelle. Und vielleicht auch wo, falls du es lokalisieren
kannst.
Jetzt
bin ich gespannt.
Ja, okay. Fangen wir mal mit einer ganz leichten Frage an.
Mhm.
Warte mal, ich trinke nur mal einen Schluck. Oh. Schon ganz schön leer bald. Würdest du mir gleich noch ein Wasser holen?
Kann ich dir gleich bringen, ja, wenn wir jetzt gleich fertig sind.
Ja, ich habe so gesehen, was du gemacht.
Das war jetzt ich denke mir so, ist jetzt nicht so schlimm. Du hast mir auch vorhin das Wasser gebracht.
Ja. Also keine starke
nicht so
körperliche
eine starke Reaktion.
Okay.
Ja.
Das ist gut, da freue ich mich auf mein Wasser nachher. Würdest du denn auch heute, also die nächste Folge muss ja auch noch redaktionell vorbereitet werden. Yeah. Ich habe heute gar nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte eigentlich lieber heute noch ins Fitnessstudio gehen, ein bisschen was für mich tun. Würdest du noch 2 Stunden länger bleiben vielleicht und das für mich einfach mit erledigen alleine?
Boah, das spielt schon was.
Ja?
Da ist fast schon wie so 2 Stunden länger. Ich wollte auch zum Sport, Marco.
Ja, vielleicht auch 3, ne? Ich weiß es nicht genau. Boah, halt.
Da kommt schon was.
Ja? Ja. Okay, merkst du so ein bisschen so eine,
ich merk schon ein bisschen
so eine Abwehr, sowas, ja. Oh, es ist auch mal gut heute, ne? Ich will eigentlich, okay.
Da kommt schon was, ja.
Na gut, wenn wir schon dabei sind. Also du weißt doch, ich habe dieses tolle Hobby, und dem wollte ich mich gerne mehr widmen. Und ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Das heißt, ich muss echt auch weniger arbeiten. Und weniger arbeiten heißt aber auch weniger verdienen. Und deswegen wollte ich fragen, würdest du mir vielleicht die Hälfte deines Gehalts einfach jeden Monat geben? Boah. Und dann kann ich mich meinem Hobby widmen, weißt du? Und das wäre doch eine schöne...
Weißt du, das Lustige ist, jetzt spüre ich gar nicht mehr so viel körperlich, weil das schon so absurd ist.
Ja, okay. Ehrlicherweise... Ich habe es auch körperlich gespürt, so okay, ist sehr unangenehm gerade, diese Frage zu stellen.
Aber ich glaube, das ist dann, wo der Körper uns das gar nicht mehr sagen muss, wenn Dinge so absurd werden, wir das gedanklich auch sofort schon wissen.
Ja.
So, ne? Also so bewusst, sage ich mal.
Und so ein Lachen ist ja eigentlich auch eine Reaktion auf
voll, so, eine Bewältigung.
So absurd.
Ja, genau.
Ja. Und trotzdem habe ich es auch schon erlebt, dass wenn Leute drüber lachen, sie dann trotzdem die Dinge tun. Also weil es ihnen so absurd direkt ins Gesicht gesagt wurde, dass es so überwältigend war.
Ja, man ist dann so schockiert.
Auch spannend, ne? Ja, genau. Gut. Kommen wir mal wieder weg von den unangenehmen Fragen zu den ganz normalen Fragen. Und da wäre vor allem eine Frage, was kann man denn eigentlich gegen People-Pleasing tun? Mhm. Und das haben wir Becky auch mal gefragt. Mhm. Und da hören wir jetzt auch gerne nochmal rein.
Ja, schön.
Ja, zum Glück habe ich einige Strategien dagegen entwickelt, denn heute habe ich absolut keine Probleme mehr mit People-Pleasing. Und die Strategien kann man eigentlich in 3 Punkte zusammenfassen. Das habe ich ganz einfach für mich geklärt, indem ich mich gefragt habe, was ich da überhaupt mache. Also was dieses People-Pleasing ist, warum ich das mache und was das auch für Folgen hat für mich und für andere. Also was ich da ja eigentlich gemacht habe, war einfach meine Bedürfnisse, meine Grenzen nicht gewahrt, sondern sie nach hinten gestellt, um von anderen gemocht zu werden. Zu verstehen, warum ich das Ganze mache, hat mir auch sehr geholfen, weil ich dann einfach gesehen habe, okay, es ist einfach ein Schutzmechanismus. Ich mache das aus Angst vor Ablehnung und ich mache das, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Und dann hat das Ganze ja auch Folgen. Und die Folgen sind nicht wirklich positiv, weil ein People-Pleaser zu sein, hat einmal für sich selber die Folge, dass man keine authentischen Beziehungen führen kann, dass man sich die Chance nimmt, für das geliebt zu werden, was man wirklich ist. Und langfristig gesehen besonders, ist das super anstrengend und schafft total viel Frust. Weil ich habe ja auch irgendwann gemerkt, okay, egal was ich mache, es gibt halt immer irgendjemanden, der einen trotzdem blöd findet. Mit diesem Verständnis habe ich dann einfach versucht, immer weniger und weniger von diesem People-Pleasing zu machen. Ich mache das zum Beispiel jetzt immer noch so in meiner Strategie, damit ich erst gar nicht wieder dahin zurückfalle, dass ich regelmäßig meine Normen und Werte nochmal festlege und das für mich einfach klar definiert ist, um konkret Grenzen zu setzen.
Macht richtig Spaß, hier zuzuhören, weil ich so merke, da ist so richtig Überzeugung dahinter, ne? Und sie will
das richtig gut.
Sie will da auch auf gar keinen Fall mehr zurück. Ja. Fand ich sehr gute Tipps. Ja. Stimmst du denen zu?
Total. Ja? Also wenn ich irgendwie so gedankliche Tipps, sag ich mal, hinzufügen würde, weil häufig ist so, bevor man ins Machen kommen kann, muss man ja auch gedanklich sehr viel, sag ich mal, bei sich machen, diesen Prozess starten. Und da hilft es, sich mal bewusst zu werden, hey, es ist kein Automatismus. Also ich muss nicht automatisch Ja sagen, weil ganz häufig ist es so, dass dann Menschen, die mehr People-Pleasing sozusagen, sage ich mal, betreiben, gar nicht die Möglichkeit sehen, überhaupt Nein zu sagen. Mhm. Dazu sagen, nee, das ist kein Muss, ich habe die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und da erlebt man dann ja auch so, sage ich mal, einfach so eine Selbstwirksamkeit. Hey, ich habe in meinem Leben etwas, was ich sozusagen bewirken kann durch mein Nein. So.
Mhm. Ja, super. Also ich bin eine eigenverantwortliche Person und treffe meine eigenen Entscheidungen. Dafür bin ich verantwortlich.
Ja, genau.
Und ich entscheide, zu was ich Ja und zu was ich Nein sage.
Genau.
Und wenn ich das so, allein wenn ich es ausspreche, merke ich schon so, das ist schon, hat schon was fühlt sich gut an. Es ist was Selbstermächtigendes
total.
Irgendwie.
Total, ja. Und dann sich auch immer wieder bewusst machen, hey, ich sag zwar immer wieder Ja zu den anderen, das bedeutet aber ein Nein für mich, so, ne, ganz häufig. Und das ist kein Egoismus, wenn man Nein sagt, sondern es ist ja auch einfach notwendig für unser Wohlbefinden. Ne?
Ja.
Dass wir uns dann nicht weiterhin in diese Schleifen oder in dieser Schleife befinden, dass wir uns schaden ständig.
Ja, genau. Und es ist ja auch noch einmal andersrum, nämlich ein Nein zu anderen. Jetzt aufpassen, wir nicht durcheinander kommen. Nein ist ja, ja ist nein.
Yeah.
Ein Nein zu anderen bedeutet ja auch immer ein Ja zu mir selbst.
Das ist schön.
Ja. Und auch wenn es sich erstmal schlecht anfühlt, muss ich sagen, danach fühlt es sich meistens ziemlich gut an. Wahrscheinlich nach den 90 Sekunden so ungefähr.
Nach diesen unangenehmen Gefühlen.
Mag ich auf jeden Fall, ja. Ja. Sehr guter Punkt. Ja. Hast du denn auch konkrete Tipps, wie man das Verhalten an sich selbst üben kann?
Ja.
Also was rätst du deinen Klienten und Klientinnen, die zu dir kommen?
Unterschiedlich natürlich, aber ich würde sagen, übt mal so diesen Main-Character sein. Also so seid mal in eurem eigenen Leben wirklich der Main-Character so und macht das mal vielleicht für eine Stunde, macht das für einen Tag, macht das vielleicht mal für ein Wochenende so, ne?
Okay, stopp. Warte, hier. Frage?
Ja.
Frage? Was heißt das genau, Main-Character üben? Also
ja, ich verstehe darunter so, fragt euch wirklich mal, was ihr gerade machen wollt. Also jetzt auch unabhängig von Verpflichtungen, unabhängig von Regeln, ne? So, wie möchte ich jetzt diese nächste Stunde verbringen?
Aha.
Wie möchte ich heute diesen Tag für mich gestalten?
Mhm.
Klar ist es sowas wie, ne, ich muss jetzt irgendwie Haushalt machen und sowas, das ist natürlich mit dabei. Aber denk mal so ein bisschen unabhängig von diesen Verpflichtungen. Will ich gerade meine Freundin anrufen oder habe ich das Gefühl, ich sollte sie anrufen?
Mhm, ja, oh, das kenne ich sehr gut.
Ja, genau. Ne? Also es stellt sich solche Fragen, hey, ne, habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt machen oder ist das wirklich mein Bedürfnis?
Mhm.
Und ganz häufig ist es so, dass dann Menschen, die vor allem dann sehr stark in diesem People-Pleasing drin sind, so ein bisschen, sage ich mal, auf dieses Selbstbewusstsein warten, um ins Handeln zu kommen.
Mhm.
Und sagen, erst wenn ich selbstbewusst bin, dann werde ich das und das machen. Dann kann ich gut Nein sagen.
Ah, okay.
Dann kann ich gut mehr Ja zu mir sagen.
Mhm.
Aber verhaltenstherapeutisch ist das halt eher andersrum. Also wir werden nicht erst selbstbewusst und dann können wir sozusagen Dinge gut machen, sondern wir müssen jetzt schon sozusagen, bevor dieses Selbstbewusstsein da ist, ins Machen kommen, ins Tun kommen, um ein besseres Selbstbewusstsein sozusagen für uns zu schaffen.
Ich merke, das ist so ein bisschen auch so ein kleiner Sprung ins kalte Wasser, ne?
Schon.
Also man muss es eigentlich schon machen,
genau.
Um sich zu verändern dann.
Ja, okay. Weil Selbstwertgefühl entsteht auch ganz deutlich daraus, wenn wir wirklich selbstbestimmt in unserem Leben entscheiden können und handeln können.
Mhm.
Ja.
Und wahrscheinlich dann auch durch Erfahrung, ne? Also die Erfahrung machen, hey, das hat sich gut angefühlt.
Ja.
Mega, vielleicht will ich morgen auch nochmal den ganzen Tag Main Character sein.
Genau, ja.
Okay, verstehe.
Das geht dann so langsam, wenn man das länger geübt hat, auch so ein bisschen, sag ich mal, in den Alltag über. Dann empfehle ich es auch auf jeden Fall, dass man Situationen so ein bisschen vorplant, ne? Dass man das Gefühl, also wenn man zum Beispiel unter Menschen kommt, wo man weiß, da wird man bestimmte Sachen gefragt oder, ne, dass man dann so ein bisschen schon mental, aber vielleicht auch wirklich mal verbal geübt hat, wie man Nein sagt. Und das vielleicht mit einer Freundin schon mal geübt hat, vor dem Spiegel schon mal geübt hat. Dieses Üben macht schon viel aus. Das machen wir tatsächlich auch in der Therapie. Man muss es aber nicht mit Therapeuten machen. Das kann man auch alleine machen.
Das ist eine weirde Vorstellung, so ein bisschen so vor dem Spiegel zu stehen. Nein.
Ja.
Warte da. Nein, ich werde heute nicht länger arbeiten.
Ja.
Und ich muss selber dabei lachen.
Ja. Aber das ist doch nicht schlimm. Also man kann es auch lachend sagen.
Ja.
Und dann hat man es wenigstens einmal ausgesprochen.
Aha.
Und es macht schon viel aus.
Okay.
Und man muss ja auch nicht, und das ist auch ein sehr wichtiger Tipp, man muss ja auch nicht direkt zustimmen. Man kann ja diese Zustimmung oder diese Zusage so ein bisschen verschieben. Wenn man eine Frage bekommt und sagen sowas wie, ich denk darüber nach, ich komme da und da wieder auf dich zurück.
Ja.
Und dann hat man das sozusagen, sage ich erstmal ein bisschen verschoben und kann sich ein bisschen Gedanken machen und dann vielleicht sich eher überlegen, was ist denn mein Bedürfnis?
Ja, verschieben finde ich auch einen richtig guten Tipp. Und ich merke so richtig jedes Mal auch beim Verschieben, also da kommt auch ein Druck auf, ne, weil ich immer das Gefühl habe, die wollen doch jetzt eine Antwort haben. So, aber das natürlich kann ich sagen, ich kann gerade das nicht entscheiden. Ja. Ich brauche noch einen Tag, ich sag dir morgen Bescheid.
Ja, genau, das ist völlig fein.
Morgen sieht die Antwort vielleicht ja sogar positiv für die andere Person aus. Oder auch nicht. Ja. However, ja. Eine Sache kann ich leider nicht verschieben. Mhm. Und das ist nämlich das Ende dieser Sendung, dieser Folge heute. Und möchte an dieser Stelle erstmal Becky danken, weil das wirklich mega wertvolle Tipps waren. Danke, Becky. Und natürlich auch vielen lieben Dank an dich, wie immer, für deine Expertise und all deine Tipps. Und ja, wir sind eigentlich am Ende. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt zu diesem Thema People-Pleasing oder auch zu anderen Themen, dann schaut gerne in unsere Shownotes. Da haben wir noch ein paar wertvolle Informationen für euch. Mhm. Und ihr könnt natürlich auch immer auf ikk-klassik.de/podcast vorbeischauen. Und da findet ihr auch wertvolle, weitere relevante Informationen zum Thema. Danke, dass du da warst.
Gerne.
Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch.
Cool. Ja. Bis dann.
Tschüss.
Weißt du, was ich jetzt mache?
Was denn?
Ich gehe jetzt raus, ein bisschen Main Character üben.
Ja, das war gut. Ich freue mich für dich.
Danke. Tschüss. Von jetzt auf gleich Checklisten ab.